Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Gisa Funk im Studio. Hallo. Bei uns geht's heute gleich dreimal um Lebensrückblicke. Wir berichten von Paul Austers Biografie über den heute weitgehend vergessenen US-Autor Stephen Crane. Wir stellen eine Textsammlung des Reiseschriftstellers Paul Theroux vor. Und wir sprechen natürlich über Martin Suters heute erscheinende Schweinsteiger-Biografie, die vorab schon für einigen Wirbel gesorgt hat. Kleine Preisfrage vorweg. Gibt's eigentlich irgendjemanden, der darauf wetten würde, dass das neue Schweinsteiger-Buch von Martin Suter kein Bestseller wird? Vermutlich nicht. Denn nicht genug damit, dass der 73-jährige Schweizer Autor als Bestseller-Garant gilt. Sein neues Buch, Einer von euch, das hat mit dem Fußballheiligen Bastian Schweinsteiger natürlich auch ein Thema, das gelinde gesagt massenkompatibel ist. Schließlich war Schweinsteiger, heute meistens nur kurz Basti genannt, einer der Helden des Sommermärchens 2006. Bei der WM 2014 stieg er dann endgültig zum Fußballgott auf. Und außerdem war er 8-mal deutscher Meister, 7-mal deutscher Pokalsieger und gewann 2013 mit dem FC Bayern München die Champions League. Kurzum, erfolgreicher kann ein Fußballprofi eigentlich nicht sein. Und als wäre das nicht alles schon glorreich genug, ist unser Fußballgott Basti auch noch mit der serbischen Tennisgöttin Ana Ivanovic verheiratet. Bleibt nur die Frage, ob so viel Leben im Superlativ überhaupt noch spannenden Erzählstoff bietet. Die Antwort kennt Helmut Böttiger.
Sich literarisch mit Fußball zu beschäftigen, ist meistens verlorene Liebesmühe. Der Fußball wirkt vor allem aus sich selbst heraus. Kann man zum Beispiel aus Bastian Schweinsteiger noch mehr machen, als den Mythos, den er selbst als Held des WM-Endspiels von 2014 geschaffen hat? Von den Argentiniern verwundet und blutüberströmt, hielt er wie ein Recke aus den Nibelungen mannhaft durch bis zum Schluss. Kann also Martin Suter wirklich einen Roman über Bastian Schweinsteiger schreiben und mehr aus ihm herausholen als zum Beispiel die tapfere ARD-Moderatorin Jessie Wellmer, die alles daran setzte, diesen Mann als Experten zum Sprechen zu bringen und geradezu schicksalhaft scheitern musste? Martin Suter könnte allerdings wirklich der richtige Autor dafür sein. Er hat als Romancier die Praktiken der freien Wirtschaft im Visier, schreibt mit Inbrunst Business-Kolumnen in weit verbreiteten Magazinen und trägt sein Haar auch gern genauso ölig gegelt wie die ehemalige Managerriege der deutschen Nationalmannschaft um Oliver Bierhoff und Jogi Löw. Und war Schweini nicht deren verlängerter Arm auf dem Platz? Diese Vorlage musste einfach verwandelt werden. Und so heißt es mitten in Suters Buch:
Basti hatte den neuen Vertrag mit Bayern München unterschrieben und verdiente nun 1,8 Millionen Mark im Jahr plus Prämien. Und die Werbetreibenden rissen sich um ihn. Sein Berater hatte für ihn Verträge mit Adidas, Lamy, Bifi, Microsoft, Ceva, T-Com, Revell abgeschlossen. Wenn er nicht spielte oder trainierte oder sich über der Konsole eines Computerspiels vergaß, hatte er Fotosessions oder andere Werbeauftritte.
Die Schweini-Geschichte ist ein Musterbeispiel dafür, wie aus einem jungen Mann aus einer grundsoliden Familie in der Provinz wirklich etwas werden kann. Einer, der weiß, worauf es ankommt. Einmal lässt er sich als junger Fußballstar von seiner blonden, langhaarigen Freundin die Fingernägel schwarz lackieren.
Später, als Basti mit seinen neuen neongelben Converse-Chucks das Haus verließ, sagte Sarah: Nicht auch noch mit diesen Schuhen? Warum nichts Diskreteres? Lenkt von den Nägeln ab, antwortete er, setzte seine Chrome-Hart-Sonnenbrille auf, drehte das Schild seiner Baseball-Cap nach hinten, stieg in seinen offenen Audi R8 und startete sportlich.
Dies ist ein richtiges Star- und Glamour-Buch und Basti, später Schweini und schließlich Bastian Schweinsteiger, ist bei all dem auch noch ein richtig menschlicher, sympathischer und cooler Typ. Seine Geschichte aus dem kleinen Oberaudorf hinein in das Jet-Set-Leben eines Superstars ist mit allen Mitteln erzählt, die diesen Traum richtig befeuern können. Es sind kurze, anekdotisch zugespitzte Passagen, die wie kleine Spots nebeneinander stehen und dadurch einen Zug wie in einer Fernsehserie erzeugen. Da ist kein Wort zu viel.
Bei einer seiner Shoppingtouren Anfang Mai fiel ihm in einer Szene-Boutique eine junge Frau auf. Sie war ganz in Pink gekleidet, in ihren Pumps fast 1,90 groß, sehr jung und sehr schön. Sie wechselten ein paar schüchterne Worte. Sie hieß Sarah.
Es gibt die bodenständige urbayerische Familie mit dem Tatzelwurm-Wasserfall in der Nähe. Es gibt das unglaubliche Fußballtalent des kleinen Basti. Und im Fußballinternat bei Bayern München gibt es dann die Szene mit Trixi im Swimmingpool, dann die Verwarnung, weil er wegen einer Diskotour mit Daniela erst um 3:30 nachts nach Hause gekommen ist und dann als ersten großen Schicksalsschlag einen Zeckenbiss, der bei ihm als 19-Jährigen langwierige Knieprobleme verursacht. Martin Suter arbeitet bei all dem professionell und wirkungsbewusst mit Leitmotiven und assoziativen Verknüpfungen. So registriert Basti, dass sein großes Vorbild David Beckham von Manchester United die Bilder seiner Hochzeit mit einem der Spice Girls exklusiv an das Magazin OK verkauft hat. Nachdenklich hält der Erzähler fest:
Wieder etwas, was Basti ihm vielleicht abschauen könnte.
Und wer sagt's? Knapp 300 Seiten später sieht sich Schweinsteiger an der Seite des Tennisstars Anna Ivanovic in Venedig.
Und wieder verfolgte Basti fasziniert eine Traumhochzeit. Diesmal seine eigene.
Er verkauft seine Hochzeit allerdings nicht wie Beckham. Er hat nämlich einen Berater, der gleichzeitig auch ein richtiger Freund ist. Dieser Florian Wolf, der seinen Beruf mit Vermögensverwalter angibt, spielt eine große, positive Rolle in Schweinsteigers Lebensroman. Und damit auch alles schön abgerundet wird, heiratet Florian ausgerechnet Stefanie, mit der Basti in seiner Jugend ein richtig enges, kumpelhaftes Verhältnis gehabt hatte, noch ganz ohne Sex. So etwas interessiert Martin Suter, Fußball interessiert ihn eher weniger. Seine Schilderungen der dramatischen Elfmeterschießen in der Champions League oder der WM-Spiele sind hilflos und erbärmlich. Von Anfang an gibt es in diesem mit ganz anderen Wassern gewaschenen Buch aber auch schon Überblendungen mit der Biografie von Schweinsteigers späterer Frau Anna, zum Beispiel in dem Moment, als sie die Qatar Telekom German Open in Berlin gewinnt. Wie immer werden die Namen von Sponsoren und Firmen genussvoll mitzelebriert. Oder Querverweise zu Angela Merkel. Einmal begegnet Basti ihr in der Kabine nur mit einem um die Hüfte geschlungenen Handtuch. Ein anderes Mal widmet er ihr am Tag vor einer Bundestagswahl ein Tor, damit er und sie gleichzeitig gewinnen. Dieses Buch ist also eine wilde Spekulation mit Business, Models und Publicity. Und auch mit Fußball, soweit es geht.
Tja, aber von Fußball im engeren Sinne ist offenbar weniger die Rede in dieser fiktionalisierten Schweinsteiger-Biografie von Martin Suter. So hören wir es zumindest von Helmut Böttiger. Einer von euch, so lautet der ironisch anmutende Titel dieses sogenannten biografischen Romans über den deutschen Fußballhelden. Publiziert im Diogenes Verlag, 384 Seiten, 22 Euro. Springen wir an dieser Stelle über den großen Teich und hinüber zum US-Schriftsteller Paul Theroux. Der schwärmt nach eigener Aussage eher für Surfen als für Fußball. Vor allem aber besitzt der heute 80-jährige Paul Theroux ein ausgeprägtes Faible fürs Reisen. Oder genauer gesagt, fürs auf die eigene Faust die Welt entdecken. Seit über 60 Jahren bereist Theroux die Kontinente und hat inzwischen mehr als 50 Reisebücher veröffentlicht. Und der Weltenbummler wird offenbar noch lange nicht müde, auch weiterhin an die abgelegensten und gefährlichsten Orte unseres Globus zu fahren. Nun ist ein Sammelband von ihm erschienen mit Texten aus den letzten 23 Jahren. Michael Braun stellt ihn vor.
Ein Reiseschriftsteller, das hat Paul Theroux in seinen faszinierenden Büchern immer wieder eindrucksvoll demonstriert, ist das Gegenteil eines Bildungstouristen. Er durchquert nicht im gesponserten Müßiggang-Modus und mit vorbereiteter Pressemappe das zu erkundende Land, sondern setzt sich existenziellen Risiken aus, wagt den Sprung ins Ungewisse, bricht auf in noch nicht kartografiertes Gelände. Seit über einem halben Jahrhundert erzählt Theroux von dieser vagabundierenden Lebensform. Der 1941 in Massachusetts geborene Autor ging Anfang der 60er Jahre als Freiwilliger eines von Präsident Kennedy gegründeten Friedenskorps nach Zentralafrika, wurde Lehrer in Malawi, arbeitete dann als Universitätsdozent in Uganda und lebte dann bis 1971 als Englischprofessor in Singapur. Nach etlichen Jahren unruhiger Reisebewegungen landete er schließlich 1989 in Hawaii, wo er einen neuen Lebensrhythmus entwickelte.
Morgens schreiben und nachmittags paddeln.
All diese Lebensstationen werden auch in seiner fulminanten Essaysammlung Figuren in der Landschaft aufgerufen, die im amerikanischen Original 2018 erschien und nun bei Hoffmann und Kamp vorliegt, 30 kompakte Essays auf insgesamt 526 Seiten. Es ist die mit lakonischer Eleganz geschriebene Lebensbilanz eines Schriftstellers, dessen Erfahrungshunger sich auch im vorgerückten Alter nicht stillstellen lässt. Romantisierende Vorstellungen vom Schriftstellerberuf wischt er lässig beiseite.
Ich lehne keinen vernünftigen Auftrag ab und nur sehr wenige unvernünftige. Nur ein Holzkopf hat je für was anderes als für Geld geschrieben.
Die Essays, Porträts und Rezensionen dieses Buches sind zwischen 1998 und 2017 entstanden und kreisen vorwiegend um Theroux's Lebensthema Afrika und würdigen jene literarischen Weggefährten, die sein eigenes Schreiben inspiriert haben. Daneben finden sich noch einige leichthändig verfasste Reportagen, in denen tragische Weltstars im Mittelpunkt stehen. So zeigt der fesselnde Bericht über den gemeinsamen Hubschrauberflug mit der Filmdiva Liz Taylor über die Neverland Ranch von Michael Jackson die ganze Virtuosität des Autors. Theroux skizziert mit wenigen Strichen und knapp hingetupften Dialogen ganze Lebensgeschichten, ein Meister des beiläufigen Erzählens. Auffällig ist, dass der literarische Kosmos dieses Autors aus einer versunkenen Welt stammt. Seine Helden sind Schriftsteller wie Graham Greene, Joseph Conrad, Henry Miller oder Georges Simenon, in der Hauptsache Autoren, deren Wirkung sich auf die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts beschränkt. Jener Zeit, in der, wie Theroux schreibt, Schriftsteller mächtige Leute waren, Priestern ähnlich, unnahbar und schwer zu fassen. Theroux läuft zu großer Form auf, wenn er den alten Meistern, die er durchaus bewundert, haarsträubende Romantisierungen nachweist. Am Afrika-Buch von Graham Greene kann er zeigen, wie Greens Afrika-Bild vorwiegend vom Wunsch getragen wurde, sich selbst als stoischen Abenteurer zu glorifizieren, auf Kosten der Wahrheit. Statt Aufklärung betrieb Greene Legendenbildung.
Der unbehagliche Reisende, der Dilettant, der Greeny war, sich immer auf seine Kontakte verlassend, immer abhängig davon, dass man ihm den Weg zeigt, neigt dazu, die Landschaft, die er durchquert, zu erfinden. Im Durcheinander seiner Vorstellung ist sie weitaus wilder als in Wirklichkeit. Das ist die Macht Afrikas, die Leichtgläubigen zu verzaubern.
Fabelhafte Porträts widmet Theroux auch dem Schauspieler Robin Williams und dem auf Krawall gebürsteten Schriftsteller Hunter Thompson, zwei Exzentrikern, die sich in ihrer Neigung zum Exzess verausgabten und schließlich ihrer Begeisterung für drogengestützte Grenzüberschreitungen zum Opfer fielen. Bei Hunter Thompson kultiviert er mitunter seine Neigung zu überpointierten Sätzen.
Er ist bekannt als begeisterter Leser, erbarmungsloser Trinker und als sicherer Schütze einer 44er Magnum. Ich habe keine Ahnung, wie er es jemals geschafft hat, ein Wort zu Papier zu bringen, aber er schrieb ein Dutzend unvergesslicher Bücher.
Der professionelle Schriftsteller, so resümiert Theroux am Ende seines Buches, verwandelt sich sein Leben lang in andere Menschen, in reale und imaginäre, und stellt dann fest, dass er sein Leben weggeschrieben hat und fast nichts von ihm selbst übrig ist. Wir Lesenden profitieren davon.
Das meint Michael Braun nach der Lektüre von »Figuren in der Landschaft«, eine Essaysammlung von Paul Theroux, der große Einzelgänger und große Reisende der US-Literatur. In der Übersetzung von Cornelius Reiber ist diese Sammlung bei Hoffmann und Campe erschienen. 526 Seiten kosten 28 €. Seine Tochter, so schreibt es Paul Auster selbst in seiner neuen Stephen Crane-Biografie, die habe ihm vor einiger Zeit mal erzählt, dass sie in der Schule nie etwas vom US-Autor Crane gehört habe. Der berühmte New Yorker Erzähler Paul Auster war entsetzt, denn in seiner Jugend gehörte der im Jahr 1900 früh verstorbene Crane noch zur Pflichtlektüre an den Highschools. Dann aber geriet dieser frühe Vorläufer des Realismus und des Existenzialismus immer mehr in Vergessenheit. Und heute können offenbar nur noch die wenigsten Amerikaner mit dem Namen Stephen Crane Verein etwas anfangen. Ein Unding, fand Paul Auster und nahm sich vor, sich schreibend für die Wiederentdeckung des Autors einzusetzen. Das Resultat ist nun eine über 1000-seitige Biografie von ihm über Stephen Crane. Burning Boy heißt sie im Original und bei uns liegt sie seit gestern unter dem Titel In Flammen vor. Peter Mücke berichtet.
Wie viele in seiner Generation hat Paul Auster zum ersten Mal Stephen Crane mit 15 in der Highschool gelesen. Der Bürgerkriegsroman Die rote Tapferkeitsmedaille war lange Pflichtlektüre. Danach vergaß Auster den Autoren und es dauerte über ein halbes Jahrhundert, bis er ihn wiederentdeckte.
It was only after I finished my novel. 4321.
Ich hatte gerade meinen letzten Roman 4321 beendet und war völlig erschöpft. Ich habe mir eine Auszeit genommen und einfach gelesen, Bücher, die ich immer mal lesen wollte. Und eines Tages habe ich in meinem Bücherregal einen Band mit gesammelten Werken von Crane entdeckt, den ich schon lange da stehen hatte, sagt Auster im Interview mit dem ARD-Hörfunkstudio New York. Es war der Beginn einer Obsession. Monatelang las Auster alles, was Crane in seinem kurzen Leben veröffentlicht hatte. Dazu Biografisches und Historisches.
Just for the sheer pleasure of it.
Eigentlich nur zu meinem eigenen Vergnügen. Irgendwann habe ich aber dann gedacht, vielleicht solltest du ein kleines Buch darüber schreiben, etwas Kurzes, eine Würdigung von Crane.
Just to an appreciation of Crane.
Aus der kleinen Würdigung ist eine in der deutschen Übersetzung 1200 Seiten lange Hymne geworden. Auf einen Autoren, der selbst in den USA in Vergessenheit geraten ist. Zu Unrecht, sagt Auster. Es gibt nur wenige Autoren, die ich kenne, die so ein scharfes Auge haben und diese tiefen Beobachtungen dann in eine so lebhafte Sprache bringen können, sodass die Texte eine solche explosive Energie haben, die ganz selten ist. Damals, heute und in der ganzen Literaturgeschichte.
That is rare. Rare then and rare now and rare at any time in literary history.
Dabei war Crane erst 29 Jahre alt, als er in einem Sanatorium in Badenweiler am Rande des Schwarzwalds an Tuberkulose starb. Das Jahrzehnt zuvor hatte das 14. Kind einer Methodistenfamilie aus New Jersey ein Leben in Flammen geführt. Er war Kriegsreporter in Griechenland und auf Kuba, starb fast bei einem Schiffsunglück und musste wegen einer skandalösen Liebesaffäre seine Heimat verlassen. Vor allem aber schrieb er Lyrik, Kurzgeschichten und Novellen. Ende des 19. Jahrhunderts wirft er die Konventionen des Romans des 19. Jahrhunderts über den Haufen. Diese fesselnde Fülle von Balzac oder Tolstoi hat sich seiner Meinung nach überholt. Er wischt das alles weg und konzentriert sich auf das, was absolut notwendig ist, um das zu erzählen, was er erzählen will. Bestes Beispiel, Cranes bekanntester Roman, Die rote Tapferkeitsmedaille, der während des amerikanischen Bürgerkriegs spielt, indem er aber weder den Anlass des Krieges thematisiert, die Sklaverei erwähnt oder den Namen Lincoln nennt. Er beschränkt sich auf die Beschreibung der Angst eines jungen Soldaten, der in seine erste Schlacht geworfen wird. Crane entwickelt in seinem kurzen Leben eine Philosophie, die in einer sehr modernen Haltung endet und die ich eine existenzialistische Position nennen würde.
And that is what I would call an existentialist position. He opens a door.
Er öffnet die Tür in eine neue Art des Denkens. Besonders in den 1920er Jahren wird diese Art von vielen Autoren in den USA aufgegriffen. Hemingway ist einer davon. Sie sind alle von Crane inspiriert worden, eine neue Richtung einzuschlagen. In Flammen, Leben und Werk von Stephen Crane ist das erste Sachbuch, das der inzwischen fast 75 Jahre alte Auster geschrieben hat. Gerade hat er einen Essayband über die Geschichte der Schusswaffengewalt in den USA abgeschlossen. Wechselt er also im Alter das Genre?
No. Actually, I'm writing a novel right now. I've started something. I hope a very short one, by the way.
Nein, sagt er. Ein neuer Roman sei schon in Arbeit. Und er hoffe, diesmal ein kurzer.
Paul Auster bleibt uns also noch ein wenig, auch als Romancier erhalten. Das war ein Beitrag von Peter Mücke aus New York. Er berichtete über die neue Stephen Crane-Biografie von Paul Auster. In Flammen, so lautet ihre Überschrift auf Deutsch, übersetzt von Werner Schmitz, liegt sie im Hamburger Rowohlt Verlag vor. 1200 Seiten, 34 Euro. Und das war's für heute an Literaturneuigkeiten. Hier folgt nach den Nachrichten gleich mein Kollege Lennart Pyritz mit dem neuen meisten aus der wissenschaftlichen Forschung. Bis hier im Studio war Gisa Funk und die sagt Tschüss. Machen Sie es gut.